In der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt porträtiert Rolf Schäffbuch heute Leben und Wirken eines englischen Aristokraten, den Gott dazu ausersehen hatte, in der russischen Hauptstadt St. Petersburg um das Jahr 1875 herum eine erstaunliche Erweckungsbewegung auszulösen. Sein Name: Baron Granville Augustus William Waldegrave. Nach dem Tod seines Vaters hatte dieser den Titel Lord Redstock angenommen. Von diesem in mancherlei Hinsicht ungewöhnlichen Hochadligen, immerhin einem englischen Stabsoffizier und weltweit tätigen Laienevangelisten, wird uns also Rolf Schäffbuch heute erzählen. Eine weitere beeindruckende Lebensgeschichte über blaues Blut von Gott geadelt. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Annel.
Die Großmutter unterstützte viele Missionsunternehmungen. Sie erzählte dem heranwachsenden Enkel davon, was Gott in Indien tat und dann vor allem auch in Sibirien. Sibirien lag ihr sehr am Herzen, dieses ferne russische Land. Also für diese Adelsfamilie erschöpfte sich das Christsein und das Evangelischsein nicht in rein formaler Kirchenzugehörigkeit. Die Waldegraves wollten echt Christus angehören. Der junge Granville Augustus William hatte die Eliteschule Harrow mit Bravour durchlaufen. Schon als 16-Jähriger bezog er das College in Oxford. Und Naturwissenschaft und Geschichte waren die beiden Fächer, für die er sich besonders interessierte und auch akademische Grade erwarb. Und danach war natürlich die Offizierslaufbahn sein Leben, so wie all die Vorfahren Offiziere und Admirale gewesen waren. Er hat sogar das Freiwilligenkorps der West Middlesex Rifles aufgebaut, das er bis 1866 als Kommandeur leitete. Ein hoher englischer General sagte mal, das macht ihm keiner nach, 20.000 Mann zur Parade in den Hyde Park in Ordnung zu bringen und auch wieder in Ordnung herauszubringen. 25-jährig hatte sich dann Lord Redstock verheiratet mit einer gleichaltrigen Dame, auch aus allerhöchsten Adelskreisen. Der bekannte Missionar Livingston hatte von dieser Schönheit gerühmt: Ich kenne sie persönlich, sie ist durch und durch gut, so wie sie auch um und um schön ist, wie eine gemalte Madonna. Sie wurde Lord Redstock eine Glaubensgehilfin, eine Seelsorgerin von hohen Graden, also alles andere als eine snobistische Lady. Verwandte von Lord Redstock hatten als Admirale, als Diplomaten, als Generale, als Mitglieder des Parlaments englische Geschichte geprägt. Im Grunde genommen erwartete den jungen Baron eine kometengleiche Laufbahn. Aber dann hat Gott in das Leben dieses englischen Peers eingegriffen. 1855, am Ende des Krimkriegs, jenem schauerlichen Morden auf der Krim zwischen Russen auf der einen und Engländer und Franzosen auf der anderen Seite, war Lord Redstock als junger Offizier dabei und wurde gepackt von einer schauerlichen Krankheit. Vermutlich war es eine Fieberinfektion, die nicht genau zu identifizieren war. Er kam dem Tod nahe und das brachte ihn dazu, ganz nüchtern Lebensbilanz zu machen. Bei den sogenannten Plymouth-Brüdern lernte er wahres geistliches Leben und vor allem die Bibel kennen. Und von da ab war sein Ziel mit Jesus leben, zu Jesus kommen, Jesus lieben. Das war für ihn der Inbegriff des Christseins. Ohne diesen Inhalt war alles Kirchliche eine hohle Schale. Seine neuen Freunde bei den offenen Brüdern, also den gemäßigten Darbisten, setzten große Hoffnungen auf den Adligen. Er sollte englische Standesgenossen der Aristokratie in Bibelzellen sammeln. Aber das wurde ein Fehlschlag. Die englischen Adligen lächelten über den spleenigen Außenseiter. Und das erst recht, nachdem Redstock angefangen hatte, in den Slums des Londoner East Ends Freiluftgottesdienste abzuhalten. Dabei entdeckte er so viel Not, dass er alles dran setzte, um zu helfen. Er setzte sein eigenes Vermögen ein. Er bettelte in den Adelskreisen des luxuriösen Londoner Westends um Gaben. Er baute Asyle und Wohnheime für arbeitslose Männer und für alleinstehende Frauen auf. Er schuf Aufenthaltsräume, Wärmstuben, auch sogar Elementarschulen für Straßenkinder. Redstock war mit seiner Person und mit seiner ganzen Existenz das einzige Bindeglied zwischen dem überaus reichen Londoner Westen und dem total heruntergekommenen Londoner Osten, zwischen diesen zwei völlig unterschiedlichen Welten. Lord Redstock ging es aber hauptsächlich neben der Sozialarbeit um ein Neuentdecken der Bibel, um ein Neuerfasstwerden der Namenschristen durch Christus selbst. Es sollte keine Organisation sein, keine Idee, die Christen zusammenführt, keine Einheitstheologie, kein abgefrästes Minimalbekenntnis. Allein der lebendige Christus, in vertrauensvoller Liebe angenommen, sollte Christen aus den unterschiedlichsten Bekenntnissen und Frömmigkeitsformen zusammenbinden. Die gelegentlichen Allianzbegegnungen zwischen einzelnen Christen kamen Redstock viel zu harmlos vor, viel zu wenig aggressiv werbend für Jesus. Christus ist der Erlöser des Menschen. Christus ist der Heiland für gestörte Beziehungen. Er ist der Helfer für eine in den Tiefen erschütterten Gesellschaft. Er ist der wahre Erneuerer von Kirchen. Er ist auch der Retter der Menschheit. Das war die Schau des neu bekehrten englischen Adligen. Genau diese Schau war es, die wie eine gute Saat dann später in das Ackerfeld der russischen Hauptstadt St. Petersburg fallen sollte. In das von Sehnsucht nach durchgreifenden Veränderungen aufgepflügte Ackerfeld Russlands. Aus unserer heutigen Sicht muss man sagen, Gott hatte diesen englischen Baron speziell für Russland bestimmt, obwohl er zwischen 1860 und 1870 als Laienprediger in vielen anderen Ländern gewirkt hatte, in der Schweiz, in Holland, in Schweden und dann vor allem immer wieder in Paris. Aber Russland war ihm mehr als alle diese Länder ans Herz gelegt worden. Wie gesagt, als englischer Offizier hatte er gegen Ende des Krimkriegs die blutgetränkten Schlachtfelder in und um Sewastopol kennengelernt. Dort war das russische Reich durch die alliierten Expeditionskorps der Engländer und der Franzosen heillos gedemütigt worden. Dort hatten auch Tausende von englischen Soldaten ihr Leben lassen müssen. So war der junge englische Offizier mit Russland verbunden, schon vor allem durch die Tragik jenes Infernos. Und er sah sich gerade als Engländer dazu herausgefordert, der in der Seele versehrten russischen Oberschicht die Einladung zum Lebensfürsten Jesus zu überbringen. Diese Szene war damals auf der Krim 1855 in ihm aufgebrochen. Das Problem war nur, er konnte kein Wort Russisch. Und auch das in der russischen Oberschicht damals gesprochene Französisch konnte er nur bruchstückhaft. Dazu kam ein weiteres Hindernis. Er kannte keine einzige Kontaktperson in St. Petersburg, die ihn hätte einladen können, in deren Wohnung er hätte Bibelkreise um sich scharen können. In Schweden, in Schweiz, in Holland, sogar in Indien kannte er Menschen, das war kein Problem. Überall hatte er genug Bekannte und Freunde, nur in Russland nicht.
Es gibt ja auch Rolf Schäffbuch eine ganze Reihe von sogenannten erbaulichen Kalenderblattgeschichten, die auf sehr unterschiedliche Weise schildern, wie es dann doch zu einer Einladung des englischen Adligen mit Gardemaß nach St. Petersburg kam. Für welche Version haben Sie sich bei Ihren Recherchen entschieden? Welche Fassung ist die Ihrer Meinung nach wahrscheinlichste?
Sie haben all diese Geschichten einen Wahrheitskern. Ich kann im Einzelnen nicht nachgehen, was stimmt. Die Frau von Tschertkow, die in Paris war, hatte zwei Kinder verloren und Redstock hatte sie getröstet. Auch sicher war eine russische Großfürstin daran beteiligt, die zuerst enttäuscht war über Redstock, empört war über sein evangelistisches Tun, aber dann zutiefst gepackt war von ihm, die sicher ihn auch eingeladen hat. Aber wenn man auf den Kern gehen will, wird man finden, dass viele russische Adlige im Winter, im grauenhaft dunklen Petersburger Winter flohen nach Frankreich, an die Riviera oder nach Paris. Sie verbrachten ganze Monate in Frankreich und auch in den Zirkeln von Paris. Und Lord Redstock wurde in nicht wenige dieser Teegesellschaft eingeladen. Er galt als interessante Persönlichkeit, als ein Freund Russlands, der das russische Reich bewahren wollte vor dem Nihilismus und vor Revolutionen. Mit dem liebenswürdigsten Gesicht ging Redstock auf die einzelnen Teilnehmer, meist Damen, zu und fragte sie ganz direkt mit einer Stimme voll Anteilnahme: Haben Sie schon einmal ganz ernsthaft für Ihr Heimatland gebetet? Das war der Satz, den er in perfektem Französisch über die Lippen brachte. Ebenso wie die andere Frage: Lieben Sie Jesus oder sind Sie erlöst? Meist holte dann der Lord seine vielbenutzte Bibel aus der Rocktasche und bat darum, auf den dicht beschriebenen Vorsatzseiten auch den eigenen Namen einzutragen. Das seien die Namen derer, die sie verpflichtet hätten, täglich für ihr Heimatland Russland zu beten. Das machte großen Eindruck. Ein englischer Lord, von Beruf Offizier, noch vor wenigen Jahren im Lager der Feinde Russlands, aber nun voll Sorge um Russland selbst. Im Frühjahr 1974 jedenfalls war es, am Beginn der Karwoche, kam Lord Redstock zum ersten Mal nach St. Petersburg. Jetzt war für ihn die lang ersehnte Stunde gekommen. Zugleich erhielt er die Nachricht, dass seine Mutter im Sterben liegt, aber er ließ sich nicht abhalten. Wer seine Hand in Flug legt und sieht zurück, ist nicht tüchtig fürs Reich Gottes. Er blieb in Petersburg, aber er wollte dort auch die offizielle Staatskirche, die russisch-orthodoxe Kirche, nicht brüskieren. Deshalb hielt er täglich seine Versammlungen in der dortigen deutschen lutherischen Kirche und dann vor allem in der angloamerikanischen Kapelle ab. Denn die russische Staatskirche, die orthodoxe Kirche, hatte alle Privatgottesdienste außerhalb üblicher Zeiten verbieten lassen und erst recht die Predigt durch Nicht-Ordinierte. Aber diese Versammlungen von Redstock hatten solchen Zulauf, dass Redstock ein breiteres Angebot machen musste. Er war täglich 10 bis zu 15 Stunden im Einsatz für seelsorgerliche Einzelgespräche, aber dann vor allem für die Hausbibelstunden, die in den Adelspalästen der baltischen Fürstinnen von Liefen und von Gagarin stattfanden, des Grafen Korff, er war Zeremonienmeister am Zarenhof, des Verkehrsministers Graf Bobrinsky und vor allem im Palais des reichen Gardeobersten Paschkow.
Sie sprechen die Hausbibelstunden in Adelspalästen an. Wie hat man sich diese Zusammenkünfte eigentlich vorzustellen? Wie liefen sie ab? Sie haben ja bereits erwähnt, dass Lord Redstock kein Russisch sprach und auch sein Französisch war, mit Verlaub gesagt, verbesserungswürdig.
Also ein paar Blocks vom Ermitage, vom kaiserlichen Palast in Petersburg entfernt, steht das Palais von Paschkow. War einer der reichsten Männer Russlands aus einem edlen Bojarengeschlecht. Und die Frau von Paschkow hatte Redstock eingeladen in diesen herrlichen Palast, der heute noch zu sehen ist, mit Blick auf die Neva und gegenüber auf die Insel mit der Peter-Pauls-Festung. In dem großen Saal, das ein Ballsaal war, hatten sich Hunderte versammelt. Um das Harmonium, das damals eine große Rolle spielte, stand eine Schar junger Mädchen in weißen Gewändern. Sie sangen die aus dem Englischen übersetzten Evangeliumslieder: Auf, denn die Nacht wird kommen, auf bis zum jungen Tag. Zu diesen Sängerinnen gehörten die drei Töchter Paschkows, auch drei Töchter des Justizministers Graf Pahlen, zwei Töchter einer Fürstin Galizin und am Harmonium begleitete Fräulein von Peuker. Sie war die Seele der damaligen Petersburger Erweckungsbewegung. Sie übersetzte auch meist Lord Redstock aus dem Englischen, weil, wie Sie gesagt haben, der englische Laienevangelist das Russische nicht beherrschte und das Französische auch nicht. Dass trotzdem seine Verkündigung rüberkam, das lässt sich nicht nur dadurch erklären, dass Eindruck machte, dass er auf eigene Kosten nach Russland gekommen war, dass er nie bei einem der einflussreichen Zuhörer um einen Gefallen bat, dass er lebte, was er sagte, dass er in seinen Ansprachen nie irgendjemand angriff, auch nicht die orthodoxe Kirche, und dass er offensichtlich für sein Anliegen brannte. Das alles spielte mit, aber entscheidend war, dass Jesus selbst sich darin als lebendig handelnd erwies, dass er das allen stilgesetzten Rhetorik spottende Reden des Lords zu seinem schöpferischen Wort machte. Es ergriff Menschen von innen heraus und wandelte sie um. Wir machen uns ja heute vermutlich viel zu viel Gedanken um Technik und um Methoden, um Professionalität und rechnen viel zu wenig damit, was der Herr Jesus aus Bruchstückhaftem machen kann. Also Sie haben gefragt, wie die Versammlungen im Einzel abliefen. Lord Redstock kam meist zu spät, weil er zu Fuß zu den Treffen kam und unterwegs Bibelteile verteilte und ins Gespräch kommen wollte mit Menschen auf der Straße. Er hatte einen ganz gewöhnlichen Straßenanzug an. Er sprach ein stilles Gebet und während dieses Gebets beendeten die Versammelten ihr Tuscheln. Dann las Redstock einen Bibelabschnitt und nahm einige der Begriffe oder Sätze zum Anlass für Erklärungen oder auch zu weit ausholenden Ausflügen hinein in die ganze Gottesgeschichte. Die Vorträge waren nie vorbereitet, sie brachten nicht selten auch Wiederholungen, es gab auch Gedankensprünge. Immer wieder kam jedoch der aristokratische Verkündiger auf sein Hauptanliegen. Die Gnade Gottes muss nicht erarbeitet werden. Sie ist jedem angeboten, vor allem den Sündern, weil Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Und bei Jesus kann es Gewissheit des Heils geben für alle, die sie haben wollen. Komm doch zu ihm, komm zu Jesus. Das war der immer wiederkehrende Ruf. Und die Zusammenkünfte wurden dann mit einem Gebet, mit einem Evangeliumslied und mit einer Einladung zu persönlicher Aussprache abgeschlossen. Bei dem allem sprach Lord Redstock nie mit erhobener, lauter Stimme. Vielmehr trug er alles, was er zu sagen hatte, in manchmal zu einem wispern, absinkenden, eindringlichen Konversationston vor, mit viel Wärme in der Stimme.
Sie haben ja schon davon erzählt, dass dieser englische, hochadlige Lord Redstock auf den weitverzweigten Straßen St. Petersburgs an die Passanten Bibelteile weitergegeben hat. Ist es dem blaublütigen Missionar eigentlich gelungen, auf diesem Wege auch die Frau, den Mann auf der Straße, aufs Evangelium hin anzusprechen?
Also eine gute Frage. Und offensichtlich war Redstock, so sehr er die Menschen auf der Straße erreichen wollte, der Apostel der höheren Kreise. Er wollte die höheren Kreise erreichen. Und wenn er auf den Bürgersteigen Bibelteile anbot, dann hieß es bei vielen, sicher ein guter Kerl, er meint es recht, das sieht man seinen Augen an. Aber es ist einfach schade, dass er nicht unsere Sprache sprechen kann. Platzanweisung für Lord Redstock waren die aristokratischen Schichten der russischen Hauptstadt. Und später waren es andere, die das Anliegen multiplizierten hinein in die einfache Bevölkerung. So wurde einmal die Fürstin Liefen gefragt von Graf Korff, warum es in dem herrlichen Malachitsaal ihres Palais so merkwürdig streng rieche. Sie antwortete, bis vor einer halben Stunde hatten wir dort eine Bibelversammlung für Droschkenkutscher. Also es waren andere, die dann das Anliegen hinein in die einfache Bevölkerung multiplizierten. Vor allem war es der ehemalige Gardeoberst von Paschkow, der in seinen Palästen, vorher habe ich drüber gesprochen, pro Abend bis zu 700 Bürger und Handwerker zu Erweckungsversammlungen beherbergte. Und der dann die Erweckung fruchtbar machte für eine große Zahl von sozialen Aktivitäten. Aber das geschah alles nachdem Redstock nicht mehr in Petersburg weilen durfte. Er war 1875, 76 noch einmal da, noch zuletzt 1878. Und dann wurden dem englischen Lord weitere Russlandbesuche durch die Behörden verboten. Aber just in der Zeit nach Redstock mündete die Aristokratieerweckung ein in einen vielfältigen sozialen Aufbruch zu den Armen, zu den Unterprivilegierten, die doch eigentlich Lord Redstock schon von seinem Wirken im Ost-London so aufs Herz gelegt waren. Aber Lord Redstocks Wirksamkeit war ohne sein Zutun und ohne sein Verschulden durch Gott spezialisiert, begrenzt auf die oberen 1000. Redstocks evangelistische Verkündigung kam gerade deshalb bei den geistlich ausgetrockneten russischen Baronen, Prinzen, Grafen und Generalen an, weil sie nicht hochtheologisch abgesichert war. Die russische Oberschicht hatte genug von allen strohenden philosophischen Überlegungen. Sie wollte nichts davon wissen, was gegen Darwin von der Bibel her einzuwenden war. Sie hatte auch satt die formelhafte Routine der orthodoxen Messgottesdienste. Ein russischer General sagte einmal, Redstock kommt mir vor wie ein Telefondraht, durch den Gott selbst Nachrichten gibt, die wir mitten in unserer menschlichen Frustration Russlands brauchen. Unsere Priester wirken wie Beamte, aber Redstock ist wie ein brennendes Feuer. Im Jahr 1878, als dann Redstock weitere Besuche verboten wurden, hatten seine orthodoxen Gegner insgesamt 40 Adelspaläste ausgespäht, in denen er regelmäßig Bibelzusammenkünfte hielt. Der Erzpriester Butkewitsch empörte sich besonders darüber, dass man in Petersburg kein Ansehen hat, wenn man nicht zu diesen Versammlungen eingeladen wird. So hoch war damals Redstock im Kurs. Und der Heilige Synod, die Oberbehörde der Orthodoxie, hat diesen Redstockismus, wie man es hieß, später hieß man es Paschkowismus nach dem Weggehen von Redstock, als eine gefährliche Sekte angesehen, hat alles getan, um diese Bewegung zu verbieten und zu unterbinden.
Die Erweckungsbewegung in und über St. Petersburg hinaus hat also Widerstände, auch Repressalien erfahren, einerseits durch entsprechende staatliche Eingriffe, zum anderen aber auch durch eine, ja sagen wir, Blockadepolitik der orthodoxen Kirche. Wie haben die Evangeliumschristen darauf reagiert und wie ging die Geschichte mit Lord Redstock weiter, Rolf Schäffbuch?
Ihr habt noch von Paschkow gesprochen. Er war ein genialer Stratege. Ihm war klar, wir Bibelfreunde in der Hauptstadt St. Petersburg müssen Verbindung aufnehmen mit all den versprengten Kreisen und Gruppen in Russland, die Jesus lieb haben und die mit der Bibel leben. Ob das Stundisten oder Mennoniten sind, Baptisten, Molekanen und Ducherbotzen, ist ganz gleichgültig. Menschen, die mit der Bibel leben und Jesus lieb haben. Mhm. Deshalb hat Paschkow 1884, also 10 Jahre nach dem Beginn des Wirkens von Redstock, Gemeindevertreter all dieser Gruppen nach St. Petersburg eingeladen. Die wurden jedoch schon am zweiten Tag ihres Arbeitstreffens durch die Polizei zurückgeschickt. Von Graf Korff und von Oberst Paschkow wurde verlangt, nie mehr predigen, keine Versammlungen veranstalten, nicht in freien Worten beten, jeden Verkehr mit Stundisten und anderen religiösen Gruppen aufgeben. Beide konnten nicht gegen ihre Überzeugung den Revers unterschreiben, so mussten sie unter Zurücklassung ihrer Häuser und Paläste und Habe binnen 2 Wochen ihr russisches Vaterland verlassen. Beide sind dann im Exil gestorben. Aber mit all dem war ein Grundstein gelegt worden für ein engeres Zusammenwirken aller Evangeliumschristen in Russland. Die 3 Russlandaufenthalte waren für Lord Redstock nur so etwas wie Abstecher gewesen. So auch seine anderen Auslandsreisen durch die Länder Europas. Lord Redstock war ja eine der Hauptfiguren der englischen Erweckung, die um 1860 und 1870 aufgebrochen war und England, Schottland und Irland erfasst hatte und danach hinüberschwappte auf den europäischen Kontinent. In dieser Erweckungsbewegung spielte das Heilungsgebet eine große Rolle. Man denke in unseren Breiten nur an die damals lebende Dorothea Trudel in Männedorf oder an Blumhardt in Bad Boll. Lord Redstock hielt sehr viel vom Gebet. Er wurde jedoch in seinen übersteigerten Erwartungen auf garantierte Heilungserfolge ernüchtert, als seine geliebte älteste Tochter trotz Handauflegung und Fürbitte starb. Aber Lord Redstock war wichtig, dass der neue geistliche Aufbruch in England nicht stecken blieb in rein erbaulich-religiösen Stimmungen, im Pathos, im Gefühl. Auch bei ihm galt, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. 1884, also im gleichen Jahr, als in St. Petersburg alles Begonnene niedergewalzt werden sollte, da begann Lord Redstock in London mit dem Bau von christlichen Auswandererheimen, in denen das ganze Auswandererstrandgut aus ganz Europa beherbergt und für die Überfahrt nach Amerika vorbereitet werden konnte. Über 700 Übernachtungen pro Nacht waren in den Heimen möglich. Insgesamt wurde in jenen Jahren 70.000 bedürftige Auswanderer an Leib und Seele gestärkt. Auch die schon früher begonnenen Übernachtungsheime für heimatlose Arbeiter wurden ausgebaut. In London und in Paris wurden, man stellt sich das vor, Wohnheime für Tänzerinnen gebaut, um sie vor dem Abgleiten in den Sumpf der Großstadt zu bewahren. Daneben wirkte Lord Redstock unermüdlich für das eine Ziel, dass doch eine wahre Christuskirche gebe über den Denominationen. Der eigentliche Kern dessen, was Kirche ist, Kirche Jesu Christi, sollte erkennbar werden. Deshalb nahm er Verbindung auf, sogar mit Vertretern des Vatikans, sogar mit orthodoxen Archimandriten. Und seine Kraft erlahmte nicht, als 1892 seine geliebte Frau, die so überaus opferbereite Gehilfin, verstorben war. In die Zeit seiner 21-jährigen Witwerschaft fielen die meisten seiner insgesamt 7 Indienreisen zur Ermutigung der dortigen Missionare und der jungen Christen in dem Land, das ihm einst schon seine Großmutter so wichtig gemacht hatte. Im Jahr 1900 verlor Redstock, Sie haben ja gefragt, wie es mit Redstock weiterging, da verlor er seinen geliebten Sohn John im Burenkrieg. Aber fast noch schlimmer als der Schmerz waren die körperlichen Schmerzen. die Lord Redstock ertragen musste. Wenn man ihn fragte, wie geht es Ihnen, antwortete er mit einem Lächeln, ich muss täglich in die Schule. Und dann erklärte er, ich muss lernen, nicht über meine Schmerzen zu klagen, ich muss lernen, die Bibel noch besser zu verstehen, ich muss lernen, weniger scharf andere Menschen zu kritisieren, ich muss lernen, mehr mit den barmherzigen Augen der Liebe Menschen zu sehen. In der Schule. Seine letzten zwei Lebensmonate verbrachte Redstock im vertrauten Paris. Wie glücklich war er, vertraute Freunde aus den verschiedensten europäischen Ländern wiederzusehen, auch aus St. Petersburg Vertriebene. Er freute sich über Missionsnachrichten aus Nepal, aus Indien, aus Tibet. Er konnte sagen, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis unser Herr wiederkommt. Sogar noch 3 Tage vor dem Sterben sagte er, unser Heiland wird doch gewiss wiederkommen, denn das Zeugnis von ihm hat jetzt alle Nationen erreicht. Am 8. Dezember 1913, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, ist Lord Redstock, 80-jährig in Paris, an inneren Blutungen verstorben. In jenen Jahren der von Redstock mitgeprägten englischen Erweckung entstand das Lied, das auch Redstock so gerne sang, »Auf, denn die Nacht wird kommen, fanget bei Zeiten an, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann.« Lord Redstock hat die ihm zur Verfügung gestellte, von Gott geschenkte Zeit samt seinem Vermögen und seiner Lebenskraft voll genützt.
In einer weiteren Folge aus der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt erzählte Rolf Schäffbuch von den Anfängen und dem Verlauf einer weithin wenig bekannten Erweckungsbewegung in St. Petersburg um das Jahr 1875 herum. Auf eindrucksvolle Weise hatte Gott dazu einen englischen Aristokraten von feinstem Adel ausersehen, Baron Redstock of Castletown, der nach seiner Bekehrung von dem Wunsch getrieben war, mit Jesus zu leben und für den Jesus zu lieben schlicht der Inbegriff des Christseins war. Obwohl Lord Redstock besonders die Erweckung Russlands auf der Seele und am Herzen lag, so reichte seine Wirkung als Laienprediger ebenso in die Schweiz, nach Holland und Schweden, ja sogar nach Indien hinein. Seine Lebensgeschichte ist ein weiteres mutmachendes, eindrucksvolles Beispiel dafür, was blaues Blut von Gott geadelt zum Leben zu erwecken vermag. Mein besonderer Dank gilt Rolf Schäffbuch, dass er trotz seiner Krebserkrankung die Kraft und die Mühe aufbringt, den Fußspuren Gottes im Leben der Adeligen und Blaublütigen nachzuspüren. Ihnen danke ich für die freundliche, interessierte Begleitung dieser Sendereihe. Am Mikrofon verabschiedet sich Klaus Annell.